Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne bei euch. Ich habe auch liebe Grüße von meiner lieben Frau Jana mitgebracht. Sie ist gerade bei meinen Eltern in Fulda. Also ich habe gerade sturmfrei, könnte man sagen. Ist ziemlich ruhig jetzt, ohne Kinder und Frau. Und ja, uns geht es eigentlich recht gut zur Zeit. Ich möchte den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium lesen, aus Lukas Kapitel 14, ab Vers 1 bis 14. Lukas Kapitel 14, ab Vers 1. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie ihn belauerten. Und siehe, ein gewisser wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus hob an und sprach zu den Gesetzgelehrten und Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, dessen Esel oder Ochse in einen Brunnen fallen wird und er ihn nicht sogleich herausziehen wird am Tag des Sabbats? Und sie vermochten nicht, darauf zu antworten. Er sprach aber zu den Geladenen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten, und sagte zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit geladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Angesehener als du von ihm geladen ist, und der, der dich und ihn geladen hat, kommt und zu dir sprechen wird: Mache diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Beschämung den letzten Platz einzunehmen. Sondern wenn du geladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, der dich geladen hat, kommt, er zu dir spricht: Freund, rücke höher hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn geladen hatte: Wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn dir wird vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Soweit der Bibeltext. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, es ist ein ganz besonderes Vorrecht, über dein Wort zu sprechen. Ich bin dessen eigentlich nicht würdig, und ich bitte dich, dass du aufgrund deiner Barmherzigkeit deinem Wort Kraft schenkst und uns veränderst. Amen. Ja, kann man mich hören, oder? Das ist ein längerer Bibeltext, und ich habe mir überlegt, dass wir uns diese Dinge, die der Jesus hier an die Pharisäer und wahrscheinlich an seine Jünger gesagt hat.
Das Mikro funktioniert nicht.
Funktioniert doch nicht. Geht's jetzt? 1, 2. Der Abo zeigt den Daumen hoch, ja? Ist besser. Genau, ich habe mir überlegt, dass wir uns die Dinge, die der Herr Jesus hier an die Pharisäer sagt, anhand von einem Bild im Alten Testament anschauen. Ich werde einfach anfangen zu erzählen und ihr versucht mal zu erraten, von wem es geht. Es war ungefähr 2000 oder 1500 vor Christus in der Bronzezeit. Damals gab es noch nicht viel Ackerland, es gab eher viel Wald, und überall dort, wo Flüsse waren, da gab es dann auch Städte. Allgemein war die Bevölkerung noch nicht so angewachsen, es gab nicht viele Menschen und die Hirten zogen so als Nomaden durch die Gegend und versuchten ihre Schafe, Rinder, Kamele und was sie sonst noch hatten zu versorgen. Es gab da unter diesen Hirten auch besonders zwei große Hirten und Nomaden, die unglaublich reich gewesen sind, viele Schafe hatten, viele Mägde und Knechte. Und jetzt gab es eine besondere Situation. Und zwar kamen jetzt die Hirten, also die Knechte von dem einen reichen Hirten zu ihm ins Zelt und sagten zu ihrem Herrn oder zu ihrem Chef, könnte man sagen, du, wenn die Schafe von deinem Onkel weiterhin unsere Weideplätze abgrasen, dann kündigen wir. Das halten wir nicht mehr aus. Ständig ist Streit. Wir sind einfach zu viel. Wir müssen uns neu orientieren, wir müssen einen neuen Standpunkt finden. Es kann so nicht weitergehen. Wer von euch weiß, worum es in dieser Geschichte geht? Lot und Abraham, genau. Lot und Abraham, die beiden sind ja wirklich reich geworden. Sie hatten sich ja auch in Ägypten aufgehalten. Dort hatten sie vom Pharao viele Schafe, viele Rinder und Kamele mitbekommen. Und dadurch wurde es schwierig. In der Bibel steht, das Land ertrug es nicht mehr, dass sie beieinander wohnten. Ja, es gab jetzt Folgendes in ihrem Leben. Sie standen kurz vor einem Problem. Ich schreibe das jetzt auch mal kurz hin. Ihr versucht das zu lesen. Wie?
Scheidungen.
Genau, Scheidungen. Abraham und Lot standen, man könnte sagen, vor einer Scheidung. Ja, und vielleicht erlebt das der eine oder andere gerade auch von euch. Eine Scheidung. Es gab wirklich Zank und Streit von diesen Hirten. Vielleicht hast du das heute morgens auch erlebt in deiner Familie, auf dem Weg hier zur Gemeinde. Vielleicht erlebst du das sogar gerade in deiner Ehe. Vielleicht stehst du nicht gerade, hast du keine Scheidungspapiere zu Hause, aber hast dich innerlich von deinem Partner getrennt. Man könnte sich hier die Frage stellen, was ist hier der Ausweg? Was ist hier der Ausweg? Gibt es da überhaupt einen Ausweg, wenn so eine Spannung vorhanden ist? Wenn man vor einer Scheidung steht. Die beiden standen hier vor einer Scheidung. Aber in dieser Scheidung tat Abraham etwas Außergewöhnliches. Er tat etwas, was zu Folgendem führte. Abraham traf in dieser spannungsgeladenen Phase, traf Abraham eine Entscheidung. Und Abraham machte Folgendes, er führte Lot wahrscheinlich auf einen höheren Felsen und er sagte, du Lot, hör zu, es ist nicht gut, dass unter uns Streit ist. Wir sind doch Brüder. Wenn du zur Rechten willst, dann gehe ich zur Linken. Und wenn du zur Linken willst, dann gehe ich zur Rechten. Und der Lot, der hat natürlich seine Augen erhoben, so heißt es wörtlich in der Bibel. Und er hat sich dann die Gegend angeschaut, die Jordan-Gegend, und er hat gesehen, dass die reich bewässert war. Und da gab es Flüsse. Und überall, wo es Flüsse gab, da gab es natürlich auch viel Weideland. Also, und Lot hat gedacht, das ist ja das Paradies. Da können meine Schafe genug fressen. Da kann ich wirtschaftlich, kann ich da wirklich Erfolg haben. Und wo es damals Wasser gab, da gab es natürlich auch Städte. Und Lot sah Sodom und Gomorra und hat sich vielleicht gedacht, Mensch, da geht die Post ab. Da kann ich Party machen.
Dafür ist mein Onkel schon zu alt. Und auch Lot traf eine Entscheidung. Und die Frage, die sich hier auch stellt, ist, woher hatte Abraham die Kraft, diese Entscheidung zu treffen und Lot einfach die Wahl zu lassen?
Ja, vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, wie komme ich auf das Thema Entscheidungen bei diesem Bibeltext? Das, was Jesus hier sagt, das hat wirklich sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Und für mich ist Abraham ein wunderbares Bild, wie er das ganz einfach und praktisch erfüllt, was Jesus hier von uns möchte. Wir haben in den ersten Versen gelesen, es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen. Also Jesus wurde eingeladen. Das kam nicht selten vor. Die Pharisäer waren ja die Gesetzeshüter des Volkes. Unter der Leitung der Schriftgelehrten haben sie versucht, haargenau das Gesetz zu halten, besonders das Gebot, den Sabbat zu heiligen. Das ist für sie damals ganz besonders wichtig gewesen, fast wichtiger wie all die anderen Gebote zusammen. Sie haben den Sabbat sehr kleinlich versucht einzuhalten. Man durfte nichts zusammenfügen, also zusammenkleben, nichts tragen, die Strecke von ungefähr einem Kilometer nicht weitergehen am Sabbat. Sie haben sehr kleinlich darauf geachtet und wir haben gelesen, dass sie Jesus belauerten, um irgendwie einen Fehler bei ihm zu finden, um ihn verurteilen zu können. Und jetzt liegt Jesus mit diesen Obersten am Tisch. Und Jesus macht etwas Erstaunliches, etwas, was gegen ihre Moral spricht. Er stellt ihnen zuerst eine Frage, also zwei Fragen. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Damit trifft er den Nagel auf den Kopf, denn genau die Frage ging es ihnen ja. Was ist erlaubt? Und dann heilt Jesus diesen Menschen. Und dann die Frage, wer ist unter euch, dessen Esel oder Ochse in einen Brunnen fallen wird und der ihn nicht zugleich herausziehen wird am Tag des Sabbats? Und sie vermochten nicht darauf zu antworten. Als ich über die Geschichte von Abraham nachgedacht habe, dann musste ich feststellen, dass die Entscheidung Abrahams, Lot die freie Wahl zu lassen, wahrscheinlich auch gegen die Moral von vielen Christen in unserer heutigen Zeit spricht. Stell dir einmal vor, da bekommt Abraham einen Boten geschickt von seinem Bruder, dem Vater von Lot, und der ihm sagt, wie konntest du so etwas tun? Das ist die sündige Hochburg Sodom und Gomorra, das ist weithin bekannt. Der Lot geht doch dort vor die Hunde, all die Versuchungen, die dort auf ihn zukommen. Erst nimmst du ihn mit auf deine Abenteuerreise und jetzt übernimmst du nicht einmal Verantwortung für ihn. Ich glaube, vielen Eltern geht es heutzutage so, die Kinder haben und die Kinder vielleicht wegziehen möchten, vielleicht auch in ein anderes Land, vielleicht etwas Neues erleben möchten und dann ist oft diese Angst da. Naja, es ist ja die Welt. Und steht ja geschrieben, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Ich war mal in einer Jugendveranstaltung. Einfach um das mal zu verstehen, dass wir alle oft ein unterschiedliches Bild von Moral haben. Ich war auf einer Jugendveranstaltung und da hat ein Jugendlicher, war noch recht jung, Zeugnis gegeben, wie er Jesus gefunden hat. Und während diesem Zeugnis fiel dann die Aussage, habe ich mich tierisch gefreut. Das hat er so ausgedrückt, habe mich tierisch gefreut. Naja, es muss eine sehr konservative Gemeinde gewesen sein. Der Pastor jedenfalls, der hat ihn nicht mehr ausreden lassen, sondern ihn mitten in seinem Zeugnis unterbrochen und ihn vor die Rede gestellt. Was hast du gerade gesagt? Wie kannst du so ein Wort in den Mund nehmen? tierisch gefreut. Das kann man doch nicht mit einem Zeugnis verbinden. Das ist doch kein christlicher Wortschatz. Ja, die Folge war, glaube ich, dass der Jugendliche bitterlich geweint hat danach. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber das war die Moralvorstellung des Pastors. Das hätte er wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht biblisch begründen können. Und bevor wir so einen Menschen verurteilen, ich kann das auch von mir sagen, muss ich auch an viele Situationen in meinem Leben denken, wo ich schlimme Dinge getan habe, die ich dann irgendwie mit dem Gesetz entschuldigt habe, mit irgendeiner Moralvorstellung. Und ich habe mir gedacht, die Entscheidung Abrahams, die wäre heute auch für viele Christen unmoralisch gewesen. So weiß ich zum Beispiel von einer sehr großen Gemeinde, es waren schon weit über 1000 Mitglieder, da hat genau das zugetroffen, was die Bibel über Abraham und Lot sagt. Das Land ertrug es nicht mehr, dass sie beieinander waren. Es gab Spannungen, es gab Meinungsverschiedenheiten. Es wäre wirklich dran, wenn man das so von außen beobachtet hat, sich zu trennen, um vielleicht woanders Gemeinde zu gründen. Aber da sind Leute aufgestanden, die haben geschimpft. Die haben fast geflucht und gesagt, wir müssen auf Biegen und Brechen zusammenbleiben, denn wir sind ja Brüder. Und ich denke, wenn wir uns wirklich in die Situation von Abraham hineinversetzen, es ist ja wirklich tatsächlich so gewesen, dass Lot nachher in Not gekommen ist. Er musste wie durch eine James-Bond-Aktion herausgerettet werden aus Sodom und Gomorra. Er hat später alles verloren, wo sich Abraham vielleicht hätte auch die Schuld geben können, sagen, warum habe ich ihn da überhaupt hingehen lassen? Aber Abraham traf hier eine Entscheidung. Und für diese Entscheidung ist er auch gerade gestanden. Ich denke, dass uns dieses Beispiel einfach herausfordert, unsere moralischen Vorstellungen vom Gesetz einfach auch mal zu überprüfen. Und ich denke, der eigentliche Grund, warum Jesus hier so handelte, gegen den Zeitgeist damals, gegen die Moralvorstellung der Pharisäer und Schriftgelehrten, war ja in seinem Auftrag begründet, den wir in Lukas 4 lesen. Wo Jesus in Lukas 4 die Schriftrolle aufmacht in der Synagoge und ihm die Schriftrolle von Jesaja gereicht wird. Und dann liest Jesus in Lukas 4, Vers 18 vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ja, das war sein Auftrag. Und das hat mich hier so begeistert an der Entscheidung von Jesus, das den Pharisäern so aufzuzeigen. Jesus war jemand, der hat sich nicht daran gerichtet, was die anderen über ihn gedacht haben, sondern Jesus wusste, was der Auftrag Gottes für ihn war, nämlich zu heilen, Gutes zu tun. Jesus wusste auch, dass Gott den Sabbat um des Menschen willen gemacht hatte und dass er der Herr des Sabbats war. Und deshalb scheute er sich nicht, das den Pharisäern so klar vorzuhalten und zu sagen, wer ist unter euch, dessen Esel oder Ochse in einen Brunnen fallen wird und der nicht zugleich herausziehen wird am Tag des Sabbats? An anderen Stellen verurteilt Jesus sie als Heuchler, weil sie den Sabbat ja selber nicht halten konnten. Und so benutzt Jesus auch andere Stellen, wie zum Beispiel das Beispiel mit den Priestern, die ja am Sabbat auch die Schaubrote auflegen. Oder im Matthäus Evangelium Kapitel 12, wo Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die, die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Und dann in Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, So hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Und dies ist auch mein erster Punkt meiner Predigt: Setze Liebe vor deine Entscheidungen. Setze Liebe vor deine Entscheidungen. Denn dies war das Problem der Pharisäer. Sie achteten haargenau auf ein Gesetz und vergaßen dabei die Liebe. Und dadurch entfernten sie sich immer weiter und weiter von Gott weg. Denn das Gesetz ohne Liebe ist brutal. Es ist furchtbar. Dadurch kann ich meine Frau daheim verletzen, vielleicht ausschimpfen und es irgendwie biblisch begründen. Kann ich vielleicht meine Kinder schlagen und was weiß ich. Alles Mögliche tun. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 13, dass ohne Liebe alles nichts ist. Deshalb setze Liebe vor deine Entscheidungen. Jesus macht hier auch besonders die Folgen von Entscheidungen deutlich. Weil Jesus sich entschieden hatte, am Sabbat zu heilen, wurde dieser Wassersüchtige gesund. Auch die Entscheidung Abrahams hatte gewaltige Auswirkungen bis heute. So gibt es auch ein interessantes Beispiel von einem Oberleutnant Stanislav Petrov. Das war ein diensthabender Offizier in Serpuchow, das war 50 Kilometer südlich von Moskau, also 1983, wo Russland und Amerika in einem gespannten Verhältnis gestanden sind, man mit sogar einem Atomkrieg gerechnet hat. Und dieser Oberleutnant Stanislav, der bekam plötzlich auf seinem Bildschirm, auf seinem Computer einen Alarm. Der Satellit zeigte einen Atomangriff an. Aber in diesem Moment entschied sich Stanislav Petrov. Er traf eine Entscheidung, das als Fehlalarm einzustufen und nicht als Angriff. Denn wenn Sie Ihre Sprengköpfe gezündet hätten, davon hatten Sie damals viele, wäre ein großer Atomkrieg entstanden. Und aus unterschiedlichen Gründen hat er sich entschieden, das als Fehlalarm einzustufen. Es war tatsächlich ein Fehlalarm, weil durch bestimmte Sonneneinstrahlung und sonstige Gründe der Satellit eine falsche Meldung gemacht hatte. Und deshalb die Entscheidung von Stanislav 1983 hatte Auswirkungen auf die Weltgeschichte. Und lieber Zuhörer, lieber Bruder, liebe Schwester, wir treffen unzählige Entscheidungen jeden Tag. Auch gerade jetzt triffst du Entscheidungen. Sie haben Auswirkungen auf deine Familie, auf die nächste Generation. Ja, sie haben Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und ich denke, das möchte Jesus hier den Pharisäern auch wichtig machen. Es geht um unsere Entscheidungen. Ich kann mich entscheiden, mich haargenau an ein Gesetz zu hängen und es haargenau zu erfüllen. Und kann vielleicht die Liebe vergessen. Und es dadurch vielleicht verpassen, viel Gutes zu tun und Freude in meinem Leben zu erleben. Bronnie Ware hat ja ein Buch geschrieben, ich denke, ihr kennt es. Sie hat ja in der Palliativpflege gearbeitet mit Menschen, die kurz vor dem Ende ihres Lebens standen. Und interessant ist, dass dann die ganzen Entscheidungen auf einmal zum Vorschein kommen, die die Menschen bereuen. Und sie sagt, dass eigentlich ja, 90% oder 99% der Männer es bereuen, zu viel gearbeitet zu haben. Also sie haben sich entschieden, zuerst an sich zu denken, nicht an die Familie. Haben vielleicht die Liebe vergessen, haben vielleicht nur das Gesetz im Kopf gehabt, ich muss arbeiten, Arbeit, meine Familie ernähren. Viele andere bereuen und sie sagen, ich hätte den Mut haben sollen, mein eigenes Leben zu leben. Also sie müssen plötzlich feststellen, dass sie immer so gelebt haben, wie die anderen das wollten. Wie die anderen die Vorstellung vom Leben hatten, vielleicht die Eltern. Und letztendlich waren sie eine Kopie und nicht sie selbst. Und das finde ich so einzigartig und bewundernswert an Jesus. Er macht sich nichts raus, was die anderen denken, sondern in dieser Situation, wo er eingeladen ist Und vielleicht viele von uns gesagt hätten, hier kann ich doch so etwas nicht sagen, das stört doch die Gemeinschaft. So steht Jesus auf und konfrontiert die Pharisäer mit ihrem Fehler, weil er seine Berufung kennt. Und ich habe mir die Frage auch persönlich gestellt, wo habe ich heute noch den Mut, klar für Jesus einzustehen? Wo habe ich heute den Mut, wirklich zu meiner Berufung zu stehen, die Jesus mir gegeben hat, um mein Leben nicht immer abhängig zu machen von dem, was andere sagen? Ja, vielleicht auch von dem, was andere Christen mir immer wieder sagen. Jesus ist hier für mich ein ganz großes Beispiel. Das Sabbatgebot. Er ist ein Ehepaar. Eine Schwester in der Gemeinde, die, als sie noch ungläubig war, hat sich scheiden lassen. Dann hat sie wieder geheiratet, ist irgendwann zum Glauben gekommen und jetzt gibt es Geschwister, die kommen und sagen, ihr müsst wieder auseinander. Entweder ihr müsst getrennt leben, du musst jetzt warten, bis dein erster Ehemann gestorben ist, weil das zählt ja vor Gott. Du musst jetzt deine bestehende Beziehung auflösen. Und so gibt es einfach viele Fragen, was unsere Moralitätsvorstellungen angeht. Und ich finde es einfach interessant, dass Jesus hier etwas tut, was total gegen die Moralitätsvorstellung der damaligen Menschen war oder stand. Und das sollte auch uns ermutigen, auch uns neu zu prüfen, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wo wir vielleicht die Liebe vergessen bei all dem Gesetz und Geboten und unserer Moralvorstellung. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Jesus erwähnt auch ein Gleichnis, weil wo er da so zu Tisch liegt, merkt er, dass viele versuchen, die Ehrenplätze einzunehmen. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Er sagt, stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Hochzeit eingeladen und du legst dich auf den Ehrenplatz. Auf einer Hochzeit gibt es ja Ehrenplätze. Es gibt Leute, die sitzen neben dem Bräutigam, andere sitzen weiter außerhalb. Und dann sagt Jesus, stellt euch mal vor, jetzt kommt derjenige, der dich eingeladen hat, vielleicht ist es der Bräutigam und sagt, hör zu, dieser Platz ist für einen anderen reserviert. Da musst du dich mit Schande auf einen anderen Platz setzen. Deshalb seid ihr besser dran, wenn ihr euch zuerst für den letzten Platz entscheidet. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr hochgerufen werdet auf einen besseren Platz. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Ich habe das im Zug erlebt, wo ich mich auf einen reservierten Platz gesetzt habe und plötzlich eine schimpfende Frau vor mir stand und sagt, sofort weg hier. Das ist kein schönes Gefühl, das ist echt beschämend. Wenn wir uns die Geschichte von Abraham anschauen, dann werden wir feststellen, dass auch Abraham eine Entscheidung traf, gegenüber seinem Neffen Lot den zweiten Platz einzunehmen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Wir lesen ja die Geschichte in 1. Mose, Kapitel 13, Vers 9, wo Abraham sagt, ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Stellt euch einmal vor, das ist jetzt schon etwas länger her, dass Brad Pitt sich von seiner Angelina Jolie getrennt hat. Stellt euch mal vor, er würde ihr folgendes Angebot machen. Hör zu, Jolie, du willst dich ja scheiden lassen. Wenn du die 3 Millionen Euro teure Villa in Hollywood haben möchtest, das Haus in Namibia, das Haus in Kroatien, in Kambodscha und London und so weiter, da gibt es noch einige mehr, dann ziehe ich in die Wohnung in New York und wenn du in die Wohnung in New York möchtest, dann ziehe ich halt in die anderen Häuser. So einen Artikel kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das ist unmöglich. Ja, aber das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Abraham, der hat viel Viecher gehabt, also Rinder, Esel, alles Mögliche. Der muss ja eine, menschlich gesehen, eine Angst gehabt haben, wenn der Lot sich jetzt für das Land entscheidet, wo komme ich da hin? Und überhaupt muss doch der Gedanke da gewesen sein, Gott hat mir doch die Verheißung gegeben, dass er mir das Land austeilt und meine Nachkommen groß macht. Also keine Frage, hier muss ich Gott etwas nachhelfen, vielleicht so wie Jakob das später gemacht hat. Muss ich Gott etwas nachhelfen? Lot, das Land gehört mir, du ziehst nach Kanaan. Aber nein, Abraham, er trifft hier eine Entscheidung, den zweiten Platz einzunehmen. Trifft die Entscheidung, Lot den Vorzug zu geben und erfüllt damit wunderbar das, was Jesus hier sagt. Wenn du von jemandem geladen wirst, dann setze dich nicht auf den ersten Platz, sondern auf den letzten. Oder Vers 11, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und so gab es ja auch diese Stelle mit den Jüngern, wo die Jünger unterwegs sind und Jesus die Jünger fragen muss in Markus 9, worüber habt ihr euch unterhalten? Und die Jünger sagen, sie schweigen zuerst, weil sie darüber geredet haben, wer der Größte sei. Und dann sagt Jesus, wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte, und als er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer irgendeins von solchen Kindern aufnimmt, in meinem Namen nimmt mich auf. Und Jesus stellt hier ein Kind als Bild dar. Deshalb ist mein zweiter Punkt: Setze Demut vor deine Entscheidungen. Salomo sagt in Sprüche 22, Vers 4, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Also wir haben erstens gesehen, was bei unseren Entscheidungen ganz wichtig ist, die Liebe nicht zu vergessen. Triff deine Entscheidungen mit Liebe. Jesus selbst ist uns da ein großes Vorbild gewesen. Er hat uns gezeigt, was Liebe ist. Und das Zweite ist jetzt, triff deine Entscheidung in Demut. Und auch hier ist natürlich Jesus bei uns das allergrößte Vorbild. Wenn Paulus uns da sehr herausfordert, auch in Philipper 2, Vers 4, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, gottgleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigt, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und über Jesus muss man wirklich sagen, er nahm den äußersten und allerletzten Platz ein, wurde nackt an ein Holz genagelt und starb für meine und deine Schuld, damit Gott mich und dich freisprechen kann. Und dann hat Gott ihn erhöht. Und sehr interessant ist dann, die Geschichte Abrahams weiter zu verfolgen. Weil Jesus sagt ja in diesem Gleichnis, dass derjenige, der zur Hochzeit eingeladen hat, dann ja zu dem Besucher kommt und sagt, Freund, rücke höher hinauf. Also er spricht ihn mit Freund an. Eine freundschaftliche Anfrage, ganz anders wie im ersten Fall, wo er sich auf den ersten Platz setzt. Und genau das sehen wir bei Abraham. Er wird Freund Gottes genannt. Und nachdem Abraham diese Entscheidung getroffen hat, in 1. Mose 13, Vers 14, dann fordert Gott Abraham heraus und er sagt, durchziehe das Land von Süden nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Das ist so beeindruckend. Menschlich gesehen traf Abraham eine dumme und unlogische Entscheidung. Die Hirten müssen sich an den Kopf gepackt haben, gesagt haben, Abraham, wie kannst du dich so entscheiden? Aber Abraham, er sah auf etwas anderes. Er sah auf einen anderen Lohn. Und so komme ich zu meinem dritten Punkt, setze Gottvertrauen vor deine Entscheidungen. Denn Jesus erzählt dann als letzte Geschichte, er wendet sich jetzt an den Pharisäer, der ihn eingeladen hat. Und er sagt, wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung werde. Genau dafür ist Abraham ein Bild. Er machte sich nichts mehr draus, was den Fortbestand seiner Schafe anging, das Geld und so weiter, sondern er setzte sein Vertrauen in Gott. Und Jesus sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr so für mich arbeitet, ohne auf den Lohn zu schauen, dann werde ich euch segnen. An einer anderen Stelle lesen wir, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen können. Und abschließend muss man natürlich auch erwähnen, dass Abraham sehr wohl auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Nicht, dass jemand hier entmutigt nach dem Gottesdienst nach Hause geht und sagt, ich bin doch nicht Abraham. Wenn wir die Vorgeschichte betrachten in 1. Mose 12, dann sehen wir einen Abraham in Ägypten, der einen Pharao anlügt, dass Sarai nur seine Schwester ist. Er kommt in ein großes Dilemma, denn der Pharao nimmt sich Sarai zur Frau oder Sarah zur Frau. Und Gott holt Abraham aus dieser Situation heraus. Wir lesen in 1. Mose 12, dass Gott den Pharao geschlagen hat, dass er sich für Abraham eingesetzt hat. Und dann in Kapitel 13 lesen wir interessante Verse. Da heißt es, und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Und das ist so interessant. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, woher hatte Abraham die Kraft, diese Entscheidung zu treffen? Also einmal eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht gegen die Moral von einigen Menschen gegangen ist, eine Entscheidung zu treffen in Liebe, den zweiten Platz einzunehmen und eine Entscheidung zu treffen im völligen Gottvertrauen. Und hier sehen wir die Quelle. Hier sehen wir den Grund. Wie muss sich Abraham gefühlt haben, nachdem er fast seine Frau verloren hatte und nachdem er sich in Ägypten aufgehalten hatte wegen der Hungersnot? Bethel bedeutet Haus Gottes. Das bedeutet, dass Abraham nach diesem Vorfall zurück ins Haus Gottes kam, dort, wo er am Anfang gewesen war. Man muss sich das so vorstellen, dass Abraham gesagt hat, wenn Gott trotz meiner Fehlentscheidungen immer noch für mich entschieden ist, dann möchte ich ihm mein Leben anvertrauen. Dann möchte ich bei der nächsten Hungersnot nicht nach Ägypten fliehen und dann muss ich mich auch nicht für das bessere Land entscheiden. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, weil Gott hat sich ja für mich entschieden. Und das möchte ich auch ganz besonders euch heute mitgeben, liebe Geschwister in Traunreuth, bevor du dich für Gott entschieden hast. Oder vielleicht hast du dich ja noch gar nicht entschieden. Bevor du dich für Gott entscheiden hast, dich entscheiden kannst, hat Gott sich schon längst für dich entschieden. Dort am Kreuz auf Golgatha hat Gott diese Entscheidung getroffen. Und wie gesagt, Gott hat tatsächlich den zweiten Platz eingenommen. Auch wir sind eingeladen zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Obwohl Jesus auch weiß, dass er von uns nichts zurückbekommen kann. Wir können ihm das mit keiner Münze heimzahlen, sind wir alle eingeladen. Und deshalb die Aufforderung heute auch an dich und an mich. Triff deine Entscheidungen mit Liebe, triff deine Entscheidungen in Demut und triff deine Entscheidungen vor allem im Gottvertrauen, damit es wunderbare Frucht auch für die nächste Generation gibt. Denn deine und meine Entscheidungen haben ganz, ganz große Auswirkungen. Amen.